ARD.
Wissenschaft und Wahnsinn. Es ist Zeit für Fakt Up. Heute mit Charlotte Grieser und
mit Julia Nestlein. Hallo zusammen.
Oh, apropos Wahnsinn, Julia, ich habe diese Woche gelernt, der Weltmeister im spanischsprachigen Scrabble kann kein Spanisch.
Hä?
Ja, genau, hä.
Woher weiß der denn dann, welche Worte es gibt und welche nicht?
Also der kann kein Spanisch sprechen in dem Sinne. Das ist der Neuseeländer Nigel Richards und der Typ kann einfach das spanische Wörterbuch auswendig.
Und dann sagt man, man kann kein Spanisch, aber dann kann er doch schon.
Naja, also der kann halt keinen Satz auf Spanisch bilden, ne? Also der kann nicht sprechen, der kann nicht sagen, hallo, ich bin Nigel.
Ja, aber er kann sagen, hallo, ich sein Nigel, oder?
Ja, aber er weiß ja nicht, er muss ja nicht mal wissen, was es bedeutet. Er muss ja nur wissen, dass Wort existiert. Und dann berechnet er im Kopf noch die Wahrscheinlichkeiten, welche Buchstaben jetzt als nächste gezogen werden und bums, ist der Typ Weltmeister.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Man hätte ja auch einfach Spanisch lernen können.
Damit wird man vielleicht nicht Weltmeister. Also ich bin noch keine Spanisch-Scrabble-Weltmeisterin. Egal, ich habe heute ein anderes Spielethema dabei und es war, ich sag mal so, eine emotionale Herausforderung, das vorzubereiten. Ich erzähle dir gleich gerne mehr. Was hast du so dabei?
Wir werden heute über Giraffen sprechen, die auf Berge steigen. Oh. Und das Aufregerthema der Wochen, es geht um Benennung von Viren.
Worüber man sich so aufregen kann. Geil.
Richtig, worüber sich die Wissenschaftswelt so aufregen kann.
Sehr schön. Okay, pass auf. Du interessierst dich ja auch für Archäologie.
Ja.
Und es werden ja manchmal so Ausgrabungen gemacht und dann denkt man so, hä, was ist das? Ne? Und manchmal weiß man, was es ist, man kann es aber nicht benutzen, weil leider in den Tausenden von Jahren die Gebrauchsanweisung vergammelt ist.
Oh no!
Ne? Ich denke mal, so zukünftige ArchäologInnen werden das Problem mit unseren Tablets oder unseren Waschmaschinen haben. Und so passiert in, warte, ich habe mir sagen lassen, wie man das richtig ausspricht, Shahr-e-Sukhteh. Das ist ein Ort im heutigen Iran. Aha. Da haben iranische und italienische ArchäologInnen schon 1977 ein antikes Brettspiel ausgebuddelt. Um die entspannte 4.500 Jahre alt. So, schön das Brett, es gibt etwas, was wahrscheinlich Würfel sind, Spielfiguren, nur weiß halt kein Mensch die Spielregeln.
Oh, wie doof. Aber ist es so wirklich so ein Brett, also ist es aus Holz oder ist es eher so eine Steinplatte, die da gefunden wurde?
Also dieses Brett ist aus Holz und es hat so eingeritzt obendrauf so eine geschlängelte Schlange, die sich um sich selber windet und dadurch so Felder bildet.
Ja.
Und dabei waren eben so kleine Klötzchen in unterschiedlichen Formen und zum Teil hatten die eben, naja, wie so Punkte drauf, ne, so wie ein Würfel halt und zum Teil eben nicht, sodass man sagen könnte, ah, die passen genau auf diese Felder, das könnten Spielsteine sein.
Ja.
Und es kann im Prinzip für nichts anderes gut gewesen sein und es gibt ja auch schon andere antike Brettspiele, die man ausgebuddelt hat. Das heißt, ne, man kann sagen, ja, das ist sehr sicher ein Brettspiel, nur man weiß halt nicht, wie es geht.
Okay, Charlotte sagt jetzt, ach du, ist gar nicht schlimm eigentlich, weil du hast spielen, richtig?
Für mich wäre die Arbeit an dieser Stelle sehr befriedigend zu Ende gewesen. Ich verabscheue Gesellschaftsspiele aus tiefstem Herzen.
Warum eigentlich?
Oh Gott, das ist Julia, was fragst du denn solche Sachen? Es geht mir einfach wahnsinnig auf die Nerven. Es geht mir total auf die Nerven, nach irgendwelchen Regeln irgendwelche Sachen dahin zu setzen, mir irgendwelche Strategien ausdenken zu müssen. Dann sitzen so lauter Leute und sind die ganze Zeit so, und rasten total aus und alles ist laut und nee.
Ich glaube, wir müssen mal miteinander spielen. Ich glaube, ich bin sehr entspannt, weil ich spiele gerne so Sachen, die man in Teams macht oder miteinander. Ich finde auch Verlieren und Gewinnen überhaupt nicht, also ich verlieren vor allem nicht schlimm. Wir spielen mal zusammen.
Verlieren ist mir egal. Darum, weil ich glaube, so ganz einfache Sachen, weißt du, so, wo man nicht die Regeln erstmal eine halbe Stunde versuchen muss, irgendwie zu verstehen oder so. Weißt du, UNO oder Mensch, ärger dich nicht. Oder Memory, total okay. Wenn's, also nicht mit meiner Familie.
Aha.
Ich glaube, Familien und Spielen ist nochmal so ein Sonderpunkt. Da bin ich sicherlich nicht die Einzige, die da gewisse Schwierigkeiten vielleicht hat. Aber
viel Spaß an Weihnachten.
Ja. Okay, gut.
Zurück zu unserem archäologischen Spiel, nachdem wir jetzt die Spielbegeisterung der Charlotte Grieser erörtert haben.
Ja, bitte weg aus meiner Psyche hin zu diesem Spiel. Also, nicht alle WissenschaftlerInnen teilen offensichtlich meine Abneigung.
Ich nicht.
Also, hat sich ein Team damit befasst, die haben jetzt ein Paper rausgebracht, Preprint. Und es gibt wohl ein anderes, sehr bekanntes altes Spiel, das königliche Spiel von Ur, also aus Mesopotamien. Aha. Und auf dessen Regeln basierend haben sie sich jetzt überlegt, wie man vermutlich dieses Spiel gespielt hat. Man kann natürlich nie sicher sein, weil, ne, keine Zeitreisen und so, aber es sieht sehr ähnlich aus. In diesem Team sind ein Spieleentwickler und ein Archäologe, der auch an dieser Ausgrabungsstätte forscht. Das Brett, haben wir eben schon gesagt, es ist Holz, es hat Spielfelder, dann gibt es Spielfiguren und etwas, was man als Würfel verwenden könnte. Die haben nicht die geometrische Form eines Würfels, sondern das sind so Quader, aber haben eben Seiten mit Punkten zwischen 1 und 4. Und die Idee ist jetzt, man würfelt damit und darf dann Spielfiguren ziehen. So. Es gibt Felder, wenn man da drauf kommt, darf man nochmal würfeln und muss mit den Figuren so ein Ziel erreichen. Wenn ich da drauf komme, wo schon die Figur meines Gegners steht, dann darf ich die rauswerfen. Die Forschenden sagen quasi eine alte Version von Backgammon, denn man muss seine Steine von einer Seite auf die andere Seite des Spielbretts bringen. So.
Ah, ja.
Man kann das als Online-Version spielen, verlinken wir euch gerne. Ich habe es 10 Minuten durchgehalten.
Nicht schlecht.
Und also, wenn du mich fragst, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist einfach Mensch, ärgere dich nicht.
Das Urmensch, ärgere dich nicht.
Ja, aber ich bin ja jetzt aus offensichtlichen Gründen keine Expertin.
Ich habe richtig Bock. Ich werde auf jeden Fall mal raufgehen und gucken, ob ich es durchspielen kann.
Ja, try. Also zu diesem Royal Game of Ur, was da als Grundlage genommen wurde, da gibt es eine Spielanleitung. Ja.
So total eingemeißelt irgendwo rein.
Ja, genau, auf so einer Tontafel.
Ah ja, Mesopotamien hast du gesagt, gell? Die haben wir hier mit ihrer Keilschrift und so.
Genau, also ein Brett dieses Spiels von 2500 vor Christus, das liegt im British Museum. Und das Interessante ist, die Anleitung, die datiert auf über 2000 Jahre später. So, denn dieses Spiel
also 500
hat man, ja genau, hat man offenbar über einen sehr langen Zeitraum gespielt. Und es gab so eine Art Basisversion, die man schnell kapieren konnte und dann eben so ausgefuchste Varianten. Und eine von diesen super special Sachen, die ist dann eben aus, als Spielanleitung auf dieser Tontafel erhalten geblieben. Da gibt es ein ausnehmend unterhaltsames Video von einem Experten des British Museum, der dieses Spiel dann zusammen mit einem Science-Vlogger spielt. Auch das verlinken wir euch gerne, das ist wirklich wahnsinnig gut. Und weil sich dieses Spiel und das aus Schachresurte so ähneln, konnte eine wahrscheinliche Spielanleitung rekonstruiert werden.
Ja, du Charlotte, dann weiß ich ja, was ich dir nächste Woche zu Weihnachten schenke.
Oh, apropos, ja, pass auf. Nicht alle Menschen wissen ja, dass ich nicht gerne spiele oder denken, ah, sie spielt ja nicht gern, aber das ist bestimmt voll was für sie. Ja, genau. Also, du kannst es jetzt sehen, für alle, die es nicht sehen können. Ich habe hier eine Kiste mit Anti-Monopoly, ja, habe ich mal vor, bestimmt 10 Jahren geschenkt bekommen. Und jetzt im Zuge dieser Recherche habe ich das mal aus dem Schrank geholt, warum ich das auch immer noch im Schrank habe. Naja, ich musste eine dicke Staubschicht abwischen und dann habe ich das mal geöffnet. Ich mache das jetzt auch nochmal, ja. Also, und festgestellt, die Spielfiguren und die Würfel sind noch original verpackt. Surprise. Und dann habe ich mal in die Spielanleitung reingeguckt. Kennst du die Geschichte von Monopoly?
War das nicht eben als antikapitalistisches Spiel gedacht und wurde dann irgendwann kapitalistisch gedreht? Das war irgendwie so eine ganz coole Frau, die es erfunden hat?
Ganz genau. Elizabeth Magee, ja, hat es erfunden und wollte quasi damit für eine Wirtschaftstheorie für mehr Gerechtigkeit und mehr Ausgleich und keine Einkommenssteuer mehr und so werben.
Ja.
Und dann hat ihr so ein Typ das einfach geklaut und hat das diesem großen Spieleverlag verkauft. Und es wurde dann eben zu dem Spiel, das wir heute kennen. Und dann gibt es eben jetzt dieses Anti-Monopoly.
Ja.
Das ist aus den 1970ern. Und da hat dann der große Spieleverlag, den wir nicht beim Namen nennen, geklagt gegen den Typen, der das erfunden hat, das Anti-Monopoly. Und im Zuge dessen ist dann rausgekommen, dass die Ursprungsidee eben geklaut war von Elizabeth Magee. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das hat mir wahrscheinlich mal jemand geschenkt, weil die Person dachte, ah ja, Monopoly ist so ein Kapitalismus-Spiel und Anti-Monopoly ist dann wahrscheinlich so ein antikapitalistisches Spiel. Das findet Charlotte bestimmt cool. Ich habe dann jetzt mal die Anleitung ausgepackt und reingeguckt und ganz ehrlich, also es ist nicht antikapitalistisch, es ist nur Anti-Monopolstellung. Also du spielst dann quasi Monopolstellung gegen freien Marktwettbewerber. Also eigentlich ist es ein FDP-Spiel, das ist noch viel weniger meins.
Ich wollte gerade sagen, es klingt wahnsinnig unsexy.
Es wird also wieder im Schrank verschwinden, sag ich mal.
Na gut. Wir kommen zu den Giraffen und einem Fakt, den ich diese Woche gelernt habe, Giraffen mögen keine Berge.
Okay.
Obwohl sie so groß sind und so lange Beine haben. Sie wären doch perfekte Gebirgssteigerinnen und Steiger. Ja, also Giraffen lieben gutes Wetter, ne, mögen es warm, lieben die Blätter von Akazienbäumen. Aber etwas, was die Tiere so gar nicht mögen, sind Anstiege von über 20 Grad.
Ich sag mal so, bis auf die Akazienblätter kannst du das auch alles über mich sagen.
20 Grad, vielleicht einmal so, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Wenn man so die Hand vor sich streckt und den Daumen so wegstreckt, dann hat man ja zwischen Zeigefinger und Daumen einen rechten Winkel. Jetzt nehmen wir davon die Hälfte und davon nochmal die Hälfte. Dann sind wir bei 20 Grad.
Das ist aber echt nicht so viel, ne?
Das ist nicht so viel. Für die Autofahrerinnen und Autofahrer, wir sind etwa bei 36,4% Steigung. Und diese Form von Slippery Slope mögen die Giraffen einfach nicht. Warum? Und wie haben das die Leute rausgefunden? Warum ist das spannend? Und zwar, wir sprechen über Menschen von der British Ecological Society. Es ist ein Forschungsteam aus Manchester und von der University of the Free State Südafrika. Die haben 33 GPS-getrackte Giraffen in Südafrika verfolgt und geschaut, wo sind die dann unterwegs? Und ihre Wege haben sie mit topografischen Karten gematcht. Und dabei haben sie rausgefunden, wenn eine Slippery Slope ein bisschen da ist, dann gehen sie da schon hoch. Ein bisschen Ansteigung ist okay, bis 12 Grad. Aber auch nur, wenn da das Gras grüner ist, beziehungsweise die Akazienblätter grüner sind. Aber ab 20 Grad sagen sie, nee, also das tolerieren wir jetzt nicht mehr. Und warum? Sie vermuten, weil der Energieverbrauch zu hoch ist oder auch das Stolper- und Fallrisiko für die Giraffen mit ihren langen Füßchen.
Die haben halt auch so lange, dünne Beine.
Ja, ja, genau. Und es ist spannend, weil Giraffen sind eigentlich relativ resiliente Tiere. Also die sind gegen Nahrungsknappheit relativ resilient, auch gegen so, ne, ich sag mal, Druck, der auf ihre, sie wirkt aufgrund von Menschen, ne? Aber also bei 20 Grad Steigung, da hört wirklich der Spaß auf scheinbar.
Irgendwann ist Schluss.
Da ist Schluss.
Ja.
Es ist vermutlich einfach eine physiologische Grenze, die ihnen von ihrem Körper her gegeben ist. Ich meine, sie haben ja, ne, durch ihren langen Hals andere physiologische Grenzen schon überwunden, aber das mit dieser Grenze, das mit dieser Steigung, das ist wohl ein wirklich Problem. Und warum ist das jetzt besonders interessant? Weil, wenn man sich mal guckt, in was für Reservaten heute Giraffen leben dürfen. Wenn jetzt da sich ein Reservat groß drauf schreibt, wir haben 200 Quadratkilometer Platz und man sich einmal anguckt, wie viel von diesem Reservat mögen die Giraffen überhaupt besteigen? Ja, wo ist denn eigentlich alles gut erreichbar oder auch
nicht?
Ah,
und sind die Akazienbäume vielleicht so weit oben, dass sie da gar nicht hinkommen? Oder auch das, also sind die Nahrungsquellen an der falschen Stelle?
Sind es über 12 Grad? Da sagen sie auch bei sehr grünen Akazienbäumen, nein, danke. Dann kann vielleicht so ein 200 Quadratkilometer Reservat ganz schnell auf 20 Quadratkilometer schrumpfen. Also das ist schon in Sachen so Tierschutz, Naturschutz relevant, sich das vielleicht mal anzugucken, was man denn den Giraffen so als Lebensraum vorsetzt.
Interessant.
Ja, ich finde es auch, aber irgendwie süß.
Ja, schon. Und ich frage mich gerade, gibt es, ist es dann quasi vielleicht irgendwann ein evolutionärer Vorteil für Giraffen, die auch mehr als 20 Grad Steigung schaffen, wenn die dann auch weiter nach oben kommen und irgendwo da noch, vielleicht sind ja, in, Giraffen keine Ahnung, in 2 Millionen Jahren sehen Giraffen ganz anders aus.
Werden wir sehen. Die Giraffen mit Stollenschuhen und Eispickeln haben dann massive evolutionäre Vorteile, ja. Aber es hat mich zu der Frage gebracht, weil natürlich kann man jetzt sagen, okay, Afrika, dies, das. Aber warum sind die Giraffen eigentlich eben nicht über Gebirge gestiegen, um dann irgendwann vielleicht bei uns anzukommen?
Hat Hannibal deswegen Elefanten genommen und keine Giraffen?
Weil Elefanten ja für ihre Gemsenhaftigkeit in Bergen bekannt sind.
Ja.
Nee, aber ich habe mal geguckt, seit wann gibt es eigentlich Giraffen in Europa? Weil vielleicht erinnerst du dich, ich habe auch schon mal recherchiert für uns, wie eigentlich die Pinguine nach Europa gekommen sind in unsere Zoos.
Ja.
Da spielt ein Schotte in einem Kilt, ein Dudelsackspieler, eine große Rolle.
Ja, 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 dieses lustige.
Genau, ich verlinke euch die Folge gerne nochmal in den Shownotes. Und ein ganz kurzer Abriss über die Geschichte der Giraffe in Europa. Vermutlich war es das erste Mal eine Giraffe in Europa, als der liebe Julius Caesar seinen Erfolg in Ägypten feiern wollte. Der hat nämlich dann eine gigantische Tierschau in Rom gemacht und da vermutlich eine Giraffe dabei gehabt.
Oh Gott.
Sie wurde dann Camelopard genannt.
Das ist aber ein gutes Wort.
Von den Leuten.
Ja.
Es gibt außerdem dann Berichte darüber, dass noch verschiedene andere Persönlichkeiten, zum Beispiel Friedrich III. Von Sizilien und so weiter, soll mal eine Giraffe gegen einen weißen Bären getauscht haben mit irgendjemandem. Also es möglicherweise kam schon mal Giraffe nach Europa, aber es gibt zwei Giraffen, die richtige Stars waren in der Historie. Und zwar einmal die sogenannte Medici-Giraffe, 1486 vermutlich aus Ägypten gekommen, war eine große Attraktion. Und falls ihr mal in Florenz seid, schaut euch mal die Fresken in verschiedenen Kirchen an. Da ist nämlich
ist
teilweise eine Giraffe.
Nein.
Aber warum ist die jetzt nicht so präsent, weil sie nicht lang gelebt hat, weil sie sich das Genick gebrochen hat. Hm. Ich lache
also
jetzt.
Also diese irgendwo über 20 tragisch. Grad Steigung hoch. Ja, schade. Oh, arme Giraffe.
Gestolpert, genau, ja. Aber die Giraffe, von der ich euch eigentlich erzählen möchte, ist die Giraffe Zarafa, die 1827 nach Frankreich kam. Und zwar war diese Giraffe eine Art diplomatisches Verhandlungsstück. Denn es gab zwei Personen, das war ein Mensch aus Piemont und ein Albaner. Und das waren wohl zwei sehr gewiefte Typen. Die werden so von der Zeit so die größten Grabräuber und Sklavenhändler genannt. Einer wurde irgendwann französischer Generalkonsul und einer war der osmanische Vizekönig in Ägypten. So, und die beiden, die haben jetzt gedacht, wir würden eigentlich gerne auch mal so Griechenland ausnehmen. Ne? So ein bisschen.
Kleiner Wochenendtrip.
Und er dachte Shopping. Aber Frankreich, nee, das finden wir nicht so gut. Genau. Frankreich fand das nicht so gut. Und dann dachten sie, naja, jetzt bestechen wir einfach den französischen König mit einer Giraffe.
Ja, was liegt näher? Hat's geklappt?
Ja, ich weiß nicht, ob sie dann noch in Griechenland waren, aber diese Giraffe wurde auf jeden Fall über 2 Jahre und einen langen Fußmarsch von Marseille bis nach Paris, wirklich nach Paris gebracht.
Warte. 2 Jahre von Marseille nach Paris?
Nee, also erst wurde sie verschifft natürlich von Ägypten nach Marseille.
Okay.
Und dann wurde von Marseille nach Paris gewandert. So, 41 Tage. Aber davor war irgendwie hier die Bootsfahrt war wohl sehr lang, 2 Jahre lang. Oder die ganze Organisation, bis man sie beschafft hatte.
Oh Gott, und das arme Tier.
Ja, brutal. Und dieses Boot, auf dem sie unterwegs war, war wirklich, sie war so unten im Frachtraum und oben wurde so ein Loch reingesägt, damit der Hals rauskupfen kann. Also wirklich absurd. Und eben nach 7000 Kilometern Reise kam sie endlich in Paris an. Und dann ist wirklich, also es ist wirklich lustig. Karl der Zehnte war das. Der hat dieses Giräffchen, Zarafa heißt sie ja, als Geschenk erhalten. So, 10.000 Menschen sind gekommen, haben sie schon auf ihrem ganzen Fußmarsch begleitet. Und diese Giraffe hat in dieser Zeit, ne, wir bewegen uns im Jahr 1827, die Mode beeinflusst. Damen haben ihre Haare hochgetürmt, à la Giraffe getragen. Die Herren haben Giraffik-Hüte, ne, so ganz steile, hohe Hüte getragen. Es wurden Krawatten und Westen im Giraffendesign getragen. Im ganzen Land wurden Straßenplätze und Gasthäuser nach Zarafa benannt. Heute habe ich übrigens bei Maps noch 3 Treffer gefunden mit Zarafa in Frankreich. Tapeten wurden gedruckt. Ganze Palästen wurden mit Giraffendesign bestickt. Also es ist wirklich absurd, was diese Giraffe ausgelöst hat. Und die Klavierharfe, was mich besonders interessiert als Mensch, der Harfe spielt, wurde in Piano Giraffe umbenannt.
Was?
Und das Giraffengelb war die Modefarbe der Saison. Und die Grippe des Winters 1827 wurde Giraffeninfluenza genannt. Es ist, also was diese Giraffe in Frankreich ausgelöst hat, ist wirklich absoluter Wahnsinn.
Oh Gott, ich will.
Charlotte kann nicht mehr.
Aber Julia, ich bin sicher, du hast jetzt den nächsten Trend gesetzt. 2025 wird die Mode wieder von Giraffengelb dominiert.
Ja, also Leo-Muster war jetzt ja voll Giraffe. In. Vielleicht ist das next thing wieder Giraffenmuster. Die Mode kommt ja immer wieder, ne? Diese Giraffe wurde relativ alt noch in dieser Gefangenschaft. Sie ist 1845 gestorben und was jetzt leider so ein kleiner Bummer ist am Ende. Sie wurde nicht irgendwie wunderschön jetzt ausgestellt, sondern ihre letzte Ruhestätte ist der erste Treppenabsatz im Naturhistorischen Museum von La Rochelle, wo sich die, Zitat, miserabel ausgestopfte Giraffe von ringsum hängenden Nilpferdschädeln begaffen lassen muss. Das ist ein Zitat aus einem Spiegelartikel. Und das macht mich ein bisschen traurig.
Ja, also wenn Giraffengelb oder Giraffenmuster jetzt der neue Trend wird, dann kommt ja vielleicht auch irgendwann die Rückbesinnung, dann mal ein bisschen aufzupimpen. So.
So.
So, Julia, eine wichtige medizinische Frage. Sind deine Impfungen aktuell?
Tatsächlich. Sind sie relativ aktuell. Ich habe das neulich nochmal checken lassen. Man checkt ja überhaupt nicht, welcher Kleber jetzt für was in diesem Impfpass und das ist absolutes Chaos. Aber eine Fachperson hat gesagt, es passt.
Sehr schön. Also wenn du Glück hast, kannst du dir deine Impfungen demnächst cremen statt spritzen.
Klingt interessant.
Ja, pass auf. Also, US-amerikanische Forschende haben, Achtung, bisher nur an Mäusen, natürlich, es fängt immer bei den Mäusen an, Folgendes nachgewiesen. Haut kann eine eigene Immunreaktion entwickeln, also Antikörper bilden.
Okay.
Ja, das, also bisher sind wir davon ausgegangen, dass das nicht geht, sondern dass das Immunzellen machen.
Ja.
ne, so in verschiedenen Geweben und im Blut, im Körper. Proteine gehören noch dazu, die lassen wir jetzt mal kurz zur Seite. Zentral sind die sogenannten B- und T-Zellen. Mhm. Das wäre jetzt eine mehrstündige Sendung, das dröseln wir nicht auf, aber ne, werden in den lymphatischen Gefäßen gebildet. Die haben folgenden Versuch gemacht. Sterile Mäuse, also die so gezüchtet wurden, dass sie einfach keine normalen Bakterien, Viren, Pilze auf der Haut haben, die wurden mit einem Staphylococcus-Erreger infiziert. Der ist harmlos, den haben wir auch auf der Haut und der siedelt sich dann auch auf der Mäusehaut an. Und deren Haut hat einfach B-Zellen aktiviert und Antikörper gegen diese Erreger gebildet und die blieben dann auch da.
Ja, crazy. Das ist ja mega gut.
Ja, und das hat auch sogar dann geklappt, wenn die Lymphknoten, also ne, da, wo normalerweise eben Abwehrzellen gebildet werden, deaktiviert waren, dann sind die trotzdem entstanden. Also es ist wirklich die Haut gewesen, die das gemacht hat. Und das ist ziemlich krass, denn wenn das bei menschlicher Haut auch klappen sollte, muss man natürlich erstmal im Labor und dann am lebenden Objekt testen, dann könnte man sagen, hey, wenn die Haut auch Antikörper produzieren kann, muss ich einen Impfstoff vielleicht nicht mehr spritzen, sondern kann ihn auf die Haut aufbringen, zum Beispiel mit Creme.
Crazy. Also auf der einen Seite gut für alle Menschen, die Angst vor Spritzen haben. Natürlich riesige Vorlage für Verschwörungsmythen und die Cremeindustrie. Aber ich finde, also cool.
Ja, ich denke mir auch gerade, also ich glaube, alle Kinderarztpraxen, alle Menschen, die da beschäftigt sind, würden weinen vor Glück. Ja, weil du nicht mehr die ganze Zeit irgendwelche brüllenden Kinder da hast, die Angst vor Spritzen haben. Es gibt auch Erwachsene, die Angst vor Nadeln haben. Und vor allem, also eine Creme kann halt auch jeder selbst auftragen. Da musst du nicht mehr in eine Praxis oder in eine Apotheke, wo du halt jetzt zu einer Impfung hin musst, sondern im Prinzip könntest du dir das auch verschreiben lassen und das zu Hause auftragen. Das ist einfacher, günstiger, zeitsparender. Aber es ist natürlich leider noch eher so eine Idee in die Zukunft projiziert.
Ja, und mal wieder testet in Mais, ne? Das ist ja immer so, dass Mäuschen sind halt nicht Menschen, auch wenn sie gute Hinweise geben können.
Es ist ein Anfang.
So, hier noch am Ende jetzt schnell der Aufreger der Woche. Das National Center for Biotechnology Information, NCBI kurz gesagt, hat entschieden, über 3000 Viren einen neuen lateinischen Namen zu geben, um sie besser zu klassifizieren.
Hä?
Ja, ich dachte auch, hä, aber die Wissenschaftswelt ist in Aufruhr, zumindest teilweise. Überschrift zum Beispiel, albern und pompös, offizielle neue Namen für Viren verärgern Forscher.
Ach Gott, also warte mal, die Viren haben ja Namen. Die sind, also so, und warum müssen die jetzt andere kriegen?
So, pass auf, also zum Beispiel SARS-CoV-2.
Ja,
ne, von uns
schon mal gehört.
Coronavirus genannt, ist halt eine Bezeichnung, die jetzt benutzt wird. Oder das HIV-Virus, ne? Mhm. Also auch eine Bezeichnung, die jetzt benutzt wird. So, Viren werden so auf verschiedenen Ebenen benannt. Und wir reden jetzt zum Beispiel über die Spezies und die Art, das ist die kleinteiligste Klassifikation. Und die werden auf dieser kleinteiligsten Ebene oft nach der Krankheit benannt, die sie auslösen. Zum Beispiel eben SARS-CoV-2 oder, keine Ahnung, Vogelgrippe nach dem Organismus, den sie infizieren. Ja, ne? So wird es oft gemacht. Aber die sagen halt, ja, das ist irgendwie eigentlich nicht geordnet genug, wenn man das so macht. Wir müssen das in bessere Klassen einteilen, damit man die besser direkt zuordnen kann. Also wenn wir uns die letzten drei Ebenen angucken, Familien, Genera und Spezies, dann sagen sie, bei Spezies, also bei der untersten Kategorisierung, wird es einfach inkonsistent.
Heidewitzka, ja, also ich meine, ne, das, aus bürokratischer Sicht würde ich sagen, das kann ich nachvollziehen, ne, so der große Kartellkasten im Kopf, der freut sich, aber sowas ist ja generisch gewachsen und das dann von außen umzustülpen und zu sagen, wir machen das jetzt nochmal komplett neu, das ist ja was sich auch häufig dann nicht durchsetzt in der Praxis.
Richtig, ja, und das ist auch die Kritik, die die Leute haben, die sagen, also das lenkt ab, das bringt niemandem was, andere sagen, das ist, ja, das ist der Gag zum Lachen, den ich gerade noch Ende des Jahres gebraucht habe, so ungefähr. Oh. Ja, weil im Grunde, keine Ahnung, wir nennen ja Twitter auch immer noch Twitter, obwohl es jetzt X heißt, ne, Beispiel. Oder die Corona-Impfungen wurden ja auch irgendwann umbenannt.
Ja.
Das haben nur die wenigsten mitbekommen. Ne? Also es sind ja einfach, wir sind einfach andere Sachen gewöhnt. Und es gibt aber natürlich schon irgendwie einen Hintergrund, dass man sagen kann, naja, teilweise sind die Viren ja auch eben auf dieser letzten Ebene danach benannt, wo sie zum Beispiel das erste Mal entstanden sind. Das kann ja auch zu einer Stigmatisierung führen. Beispielsweise das Zika-Virus ist benannt nach einem Wald in Uganda. Ne? Kann man sagen, auf der Ebene kann man schon auch verstehen, ja, gibt vielleicht auch gute Argumente, außer dass man sagt, wir wollen mal diesen Zettelkasten sortieren, die dafür sprechen. Ich habe mir mal durchgelesen, wie diese Viren dann heißen sollen. Ich sag mal so, es könnte auch alles aus Harry Potter stammen. Zum Beispiel SARS-CoV-2 wird Beta-Coronavirus Pandemicum, das kann man noch nachvollziehen. Aber was ich lustig finde, ist zum Beispiel Ortoboniavirus Squalofluvii.
Jetzt stimmt, wie das leuchtende Quallenvirus.
Ja, so ungefähr. Es ist das Shark River Virus. Also es ist irgendwie so ein bisschen, ja, diese lateinischen Namen klingen halt direkt nach Zauberspruch, ne? Oder Lentivirus Humidef 1. Warum jetzt eine 1 mit in dem Namen ist, frag mich nicht. Das ist das HIV-Virus am Ende. Ja, albern und pompös, ich kann es schon nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall eine große Diskussion jetzt und es gab auch früher schon große Diskussionen um die Benennung von Viren, eben zum Beispiel beim HIV-Virus, aber schauen wir mal, wie es hält. In der Wissenschaft, wir kennen das ja irgendwie, es gibt 14 Standards, wir wollen jetzt einen neuen Standard erschaffen. Ein Jahr später, wir haben jetzt 15 Standards, ne? Also so wird es vielleicht dann auch wieder enden. An der Stelle möchte ich aber eine Sache erzählen, die mich diese Woche sehr gefreut hat, und zwar auch die Benennung angeht. Ich habe nämlich einen exzellenten, bisschen nerdy Katzennamen auf der Straße gefunden.
Was heißt denn hier bisschen nerdy? Also ich finde das total alltagsnah, Julia.
Du hast es schon in meiner Insta-Story gesehen. Und zwar, es war so ein Suchzettel für eine Katze. Und wie heißt die Katze? Nein, sie heißt nicht Schrödinger.
Davon gibt es ja schon genug, sondern?
Davon gibt es genug. Wie nennen eine Molekularmedizinerin und ein Biologe ihre Katze? CRISPR Cat. Oh. Und ich finde es wundervoll. Ich habe noch ein paar Katzennamen in petto, wenn du möchtest.
Ja,
ich habe mir noch ein paar ausgedacht.
Bitte. Oh ja, toll.
Zum Beispiel Paws Darwin. Kation.
Mhm.
Fibotazzi. Oder Miauri Curie. Finde ich auch sehr süß. Oder was Regionales für unsere süddeutschen Hörerinnen. Spätzle. Spätzle ist nämlich der Name eines Drosophila-Gens.
Ja.
Was? Auch benannt, weil es eine spätzleartige Form hat.
Nein.
Also weil die Larven eine spätzleartige Form haben von der Drosophila melanogaster. Ja, also Spätzle wäre auch ein schöner Katzenname. Ich sag's nur, falls ihr mal was benennen müsst.
Geil. Also wenn irgendjemand eine Katze benennen muss, immer Julia anrufen.
Ja, call me. Also ich sag mal so, alles ist gesetzt. Das letzte Geschenk an Weihnachten, wenn ihr noch schnell eins braucht. Ein 4000 Jahre altes Spiel mit einer sehr komplizierten Anleitung. Falls ihr auf die, ich weiß nicht, ob es eine gute oder schlechte Idee ist, zu Weihnachten ein Tier zu bekommen, ruft mich an. Gute Tiernamen haben wir auf jeden Fall am Start. Und falls es modisch werden soll, vielleicht, ne, wenn ihr einen Schal verschenkt, Giraffenmuster. Also wir haben wieder alles geliefert hier bei Fucked Up für eure Weihnachtsfeiertage. Und wir wünschen euch, wenn ihr es feiert, auf jeden Fall schöne Feiertage, schöne Freizeit und wir hören uns.
Genau, bis bald.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Ja, Robin, ich bin so excited, aber die Großtrappen werden viel zu wenig beachtet. Einfach einer der schwersten flugfähigen Vögel und die wohnen bei uns um die Ecke. Ja, emotional.
Ja, ich muss kurz, bevor ich das Tier erwähne, dazu sagen, dass ich es abgrundtief hasse. Weird Animals.
Euer neuer Lieblingspodcast. Weird Animals. Wir reden jede Woche über weirde Tiere. Vielleicht haben sie weirde Sexualpraktiken.
Die Optik auch mal komisch vielleicht. Lebensverhaltensweisen, die ein bisschen außerhalb der Reihe tanzen.
Wir, das sind
Robinger Schnürgeröge, Planfluencer, Biodiversitätslehrer in Social Media und die...
Mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin.
Weird Animals. Jede Woche neu in der ARD Audiothek.
Sind die Kalikokrebse eigentlich Militärkrebse von Amerika eingeführt?
Ja, die wurden damals eingeführt, nach der Wende, aber die sollten den Osten schwächen, ja, tatsächlich.